Es soll heute gehen um ein weiteres Konzept, eine weitere Grundidee, die wir alle brauchen, wenn wir Sicherheit haben wollen. Und das ist die Idee der Freiheit. Wir glauben ja, dass wir in der freien westlichen Welt leben und suggerieren damit, dass der ganze Rest irgendwie unfrei ist. Die Freiheit ist uns persönlich ganz wichtig. Wir wollen frei sein zu entscheiden, was immer uns beliebt. Wir wollen Redefreiheit und Versammlungsfreiheit und alle möglichen Freiheiten haben. Aber Freiheit ist ja, und das wissen wir auch, eine Sache, die auch mit Verantwortung einhergeht. Wir wollen uns heute Gedanken machen, wie echte Freiheit aussieht, auch gerade in religiösem Gebiet in Bezug auf das Evangelium. Schon der Luther sprach ja von der Freiheit eines Christenmenschen. Und wir haben so ein bisschen schon darüber gesprochen, dass ja der Auszug aus Ägypten im Alten Testament, die Befreiung aus der Knechtschaft, ein Symbol war für das Evangelium. Da ging es auch um Freiheit. Wir wollen heute diesen Gedanken noch weitgehend vertiefen und das anhand eines Themas der biblischen Prophetie tun, nämlich Gott segne Amerika. Ja, Betonung ist wichtig, nicht wahr? Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Vielleicht schon, werden wir sehen. Schein und Sein einer Weltmacht. Wir haben am Mittwoch über den Propheten Daniel gesprochen und über die großartige Vision, die er gehabt hat. Sie erinnern sich an dieses aufgepeitschte Meer mit den Tieren, die da aus dem Meer hervorkamen und die verschiedene Weltreiche darstellten. Und dann kam er dieses kleine Horn, dem wir viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, so wie Daniel auch. Und wir wollen heute eine andere Prophezeiung anschauen, die nicht von Daniel kommt, sondern von dem anderen Verfasser eines apokalyptischen Buches der Bibel. Wir haben schon öfter erwähnt, dass neben dem Buch Daniel es ein anderes prophetisches Buch gibt, das so ein bisschen das Begleitbuch oder das Ergänzungsbuch zum Buch Daniel ist. Und das ist das Buch der Offenbarung. Johannes, der Evangelist, einer der 12 Jünger Jesu, war auf der Insel Patmos, eine kleine, eigentlich recht beschauliche Insel, etwas karg und felsig, in der Ägäis, die heute eine große Touristenattraktion ist. Aber Johannes war damals nicht auf Urlaub, obwohl er den sich sehr verdient hätte, nach all den Jahrzehnten seines Dienstes für die Gemeinde Gottes. Johannes war dort als Schwerverbrecher eingekerkert. Er hatte sich das große Verbrechen zu Schulden kommen lassen, für Jesus zu predigen und einzustehen. Und das war im Römischen Reich mitunter sehr gefährlich. Er wurde vor den Kaiser Domitian gebracht und soll dort nach den Berichten der Kirchenväter in einen Topf mit siedendem Öl geworfen worden sein. Das hat er durch ein Wunder Gottes überlebt und man wusste nicht, wie man ihn umbringen sollte. So hat man ihn auf die Insel Patmos verbannt. Und dort schrieb er am Ende seines Lebens durch Inspiration dieses großartige Buch der Offenbarung. Und man könnte sehr, sehr viel dazu sagen. Wir wollen heute uns auf eine Prophezeiung konzentrieren, die zu den zentralen prophetischen Kapiteln dieses Buches zählt. Und vor allem deswegen, weil sie in ihrer Ausgestaltung, in den Worten, die verwendet werden, ganz ähnlich ist zu der Prophezeiung, die wir schon kennen. Aber mehr dazu jetzt gleich. In Offenbarung 13, Vers 1 sagt der Johannes: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Das Wasser kennen wir schon. Wir haben in Daniel 7 ebenfalls Tiere gesehen, die aus dem Wasser hervorkamen. Das Wasser stand dort wofür? Weiß es jemand noch? Das Wasser stand für die Völker, für die Scharen, für die Nationen und Sprachen, aus denen diese Tiere hervorkamen. Und so sieht auch Johannes ein Tier aus diesem Völkermeer emporkommen. Und wir wissen auch, und das haben wir gelernt am Mittwoch, Tiere in der biblischen Prophetie stehen wofür? Für Mächte, Weltmächte, Königreiche, die so geopolitisch das Sagen haben zu ihrer Zeit. Und von diesem Tier, das der Johannes jetzt hier sah auf Patmos, wird gesagt, es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und 10 Kronen, also sehr merkwürdig. Und dann heißt es hier weiter: Auf seinen Köpfen waren Namen der Lästerung. Ja, das klingt so ein bisschen bekannt schon. Bekannter wird es noch, wenn wir den nächsten Vers anschauen. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwendrachen. Moment mal. Panther, Bär und Löwe haben wir auch schon kennengelernt, nämlich in Daniel Kapitel 7. Das haben wir am Mittwoch angeschaut. Da gab es auch einen Löwen und einen Bären und einen Panther. Weiß jemand noch, wie der Löwe genau aussah? Das war nicht nur ein Löwe, sondern der Löwe hatte Flügel, genau. Zwei Adlerflügel, und wir haben gelernt, der Löwe mit den zwei Adlerflügeln war ein Symbol für welches Weltreich? Babylon, genau, für Babylon. Das haben wir angeschaut. Das große Königreich der Babylonier. Und dann kam ja dann der Bär, und der Bär hatte wie viele Rippen im Maul? Drei Rippen im Maul, genau. Und der stand für Medo-Persien, genau, die Meder und die Perser. Und dann kam der Panther oder Leopard, und der hatte auch eine anatomische Merkwürdigkeit, nämlich mehrere Merkwürdigkeiten eigentlich. Vier Köpfe und vier Vogelflügel. Und der Panther stand für welches Weltreich? Für Griechenland, für die Makedonen, unter der Leitung von Alexander dem Großen. Und dann interessanterweise war das ja in Daniel 7 noch ein viertes Tier, das Daniel sah. Er sah den Löwen, den Bär, den Panther oder Leopard, und dann sah er ein viertes Tier. Und wie hieß dieses vierte Tier nochmal? Das war so merkwürdig, er fand keinen Namen und so nannte er es einfach ein schreckliches Tier mit eisernen Zähnen, das alles zertrat und zermalmte. In der Offenbarung bei Johannes finden wir eine ganz vergleichbare Beschreibung. Der spricht von einem Drachen. Das ist nicht so weit weg von dem, was Daniel sagt. Ich war so ein Tier mit eisernen Zähnen und mit Hörnern, das alles zermalmt und zertritt. Ein Drache. Dieser Drache scheint also hier auch eine Parallele zu sein zu Daniel 7, zu diesem schrecklichen, diesem vierten Tier, nämlich Rom. Nun, wenn wir uns das nochmal anschauen, dann ist es ja ganz interessant, wie ist die Reihenfolge in Offenbarung 13? Welches Tier wird zuerst genannt? Der Panther, nicht wahr? Und dann der Bär und dann der Löwe. In Daniel 7 kommt erst der Löwe, dann der Bär, dann der Panther und dann das schreckliche Tier. Das ist ein bisschen, es scheint so, als ob die Reihenfolge durcheinander geraten ist, aber das lässt sich sehr leicht erklären. Zu welcher Zeit schrieb denn der Prophet Daniel sein Buch? Das war zur Zeit von Babylon. Das heißt, als Babylon sein Buch, als Daniel sein Buch schrieb, lebte er zur Zeit von Babylon. Dann sah er in der Zukunft Medo-Persien kommen. Er sah in der Zukunft darauf Griechenland kommen und dann irgendwann die Römer. Aber der Johannes schreibt zur Zeit von welchem Weltreich? Rom. Das heißt, als er jetzt in die Vergangenheit zurückschaut, sieht er zuerst die Griechen und dann sieht er die Medo-Perser und dann sieht er die Babylonier. Und die Römer sind dann direkt in seiner Zeit. Interessant ist, dass das Tier, das Johannes aber jetzt sieht, eigentlich nicht die Löwen, nicht der Löwe ist und nicht das Bär und der Bär und nicht der Panther und auch nicht das schreckliche Tier, sondern ein anderes Tier, das jetzt kommt, weil der Drache, das Römische Reich, diesem neuen Tier seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht gibt. Also er wird nochmal erinnert an die vier großen Reiche von Daniel 7, aber was er jetzt sieht, ist ein anderes Reich, das auf das Römische Reich folgt. Und wir haben in Daniel 7 gesehen, das Römische Reich würde ja nicht ewig bestehen, es würde irgendwann zugrunde gehen. Wir haben auch gesehen, wie es zusammengefallen ist, nicht weil es die Hunnen kamen, die Germanen einmarschiert sind. Und da gab es dann so eine andere Macht, wie hieß die nochmal, was war das, was sah er dort plötzlich hervorbrechen, das plötzlich seine ganze Aufmerksamkeit gefangen nahm? Das kleine Horn, nicht wahr? Und das kleine Horn war ein Symbol, wir haben uns ja 9 Indizien angeschaut, wie ein Detektiv. Das kleine Horn war ein Symbol für das Papsttum, nicht wahr? Für den mittelalterlichen Kirchenstaat. Und wir haben gesehen, dass es eine ganze Reihe von Indizien gibt. Und wenn wir jetzt Offenbarung 13 anschauen, stellen wir fest, dass dieses Tier, das der Johannes sieht, das aus dem Meer hervorkommt, dass dieses Tier viele Parallelen hat mit dem kleinen Horn aus Daniel 7. Schauen wir mal hier. Das heißt in Offenbarung 13, dass es den Thron vom Römischen Reich, vom Drachen bekommt. Genauso haben wir das gesehen vom kleinen Horn. Das kleine Horn kam aus Rom hervor. Die mittelalterliche Kirche war ja eben die römische Kirche. Die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz interessant. Die haben wir letztes Mal gar nicht so viel angeschaut, nur ganz kurz zur Ergänzung. Christen wurden ja eigentlich im Römischen Reich verfolgt. Seit den Tagen von Nero, der vermutlich im Wahnsinn die Stadt Rom selbst angezündet hat und dann einen Sündenbock gesucht hat, bis in die Tage von Diokletian, der versucht hat, Ende des 3. Jahrhunderts das Christentum systematisch auszurotten. Es gab ungefähr 10 Verfolgungswellen im Laufe der Jahrhunderte. Waren Christen gejagte Menschen. Viele, viele sind umgekommen, sind den Löwen vorgeworfen worden und so weiter. Aber dann änderte sich alles schlagartig im Jahre 312 nach der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke. Da gab es einen Bürgerkrieg im Römischen Reich und der, der den Bürgerkrieg gewann, hatte die Idee, man könnte doch die Christen einbinden in die Politik. Sein Name war, weiß es jemand? Konstantin. Konstantin der Große, der wohl schon in Britannien, wo er aufgewachsen war, mit dem Christentum vielleicht in Kontakt gekommen ist, der aber, so wissen heute die Geschichtswissenschaftler, eigentlich wahrscheinlich das Christentum gar nicht richtig verstanden hat. Es gab ja im 3. Jahrhundert eine ganze Reihe von Sonnenkulten, die den Sonntag sehr stark geprägt haben. Und wahrscheinlich hat auch er eigentlich Christus so eine Art als Variante des Sonnengottes verstanden. Er zeigt sich oft auch als christlicher Kaiser dann mit dem Bild des Sonnengottes. Aber es ist ein anderes Thema. Der Konstantin, der hat dann interessanterweise die Hauptstadt von Rom verlagert. Weiß jemand, wohin er sie hin verlagert hat? Nach Konstantinopel, die wurde so benannt. Die Stadt hieß vorher Byzanz und ist heute welche Stadt? Istanbul, ganz genau. Als der Kaiser nicht mehr regelmäßig in Rom residierte, später gab es dann auch zwei Kaiser, einen Ostrom, also in Konstantinopel, und einen im Westen, aber auch dann residierten die Kaiser meistens in Ravenna oder in Mailand oder vielleicht auch in Trier, aber nicht mehr in Rom, gab es ein Machtvakuum im Zentrum des Römischen Reiches und die römischen Bischöfe fingen an, dieses Machtvakuum auszufüllen. Einer von ihnen war Siricius, der Ende des 4. Jahrhunderts der Erste war, der sich Papa nennen ließ, Papst. Und weitere Indizien, die wir vergleichen können mit Daniel 7, ist, dieses Tier kommt aus dem Meer hervor. Und wir haben in Daniel 7 gesehen, dass es mitten unter den europäischen Nationen gewesen ist. Also all die verschiedenen Völker durchdrungen hat und Macht hatte über die verschiedenen europäischen Nationen. Das vielleicht berühmteste Beispiel ist der hier. Weiß jemand, welcher Papst das hier ist? Ganz interessante Geschichte. Das ist Hildebrand, Gregor der Siebte. Der sieht ein bisschen unscheinbar aus, war aber ein richtig krasser Typ. Das war derjenige, der zum ersten Mal aufschrieben ließ, dass also diktierte, die sogenannten Diktatei Papai, dass niemand den Papst richten kann. Er war es, der kurzerhand den deutschen König Heinrich IV. Absetzen ließ. Ich habe das ja schon kurz erwähnt, einen berühmten Gang nach Canossa. Und den deutschen König 3 Tage lang im Schnee barfuß warten ließ, um ihm dann irgendwann zu sagen, okay, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst und mir die Füße küsst. Ja. Und wir sehen, wie Päpste im Mittelalter eine gigantische Macht hatten über die europäischen Nationen. Es waren die Päpste, die die Kreuzzüge oft initiierten und Völkermassen in Frankreich und im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, in Italien, in Britannien, kamen zu den Bannern des Papstes. Und die Orden, wie der Dominikanerorden oder auch der Jesuitenorden, durchdrangen die ganzen Höfe Europas in einem unermesslichen Ausmaß. Also wir sehen, dieses Tier kommt aus dem Meer hervor, ist mitten unter den Völkern, genauso wie Daniel 7 es auch sagt. Und auf Mark 13 sehen wir über dieses Tier auch, dass es große Worte und Lästerungen redet und Lästerungen gegen Gott. Und wir haben gesehen in Daniel 7, das kleine Horn hat auch Blasphemie ausgeführt, nicht wahr? Da hat es freche Reden gegen den Höchsten geführt. Weiß jemand noch, woran man biblisch Gotteslästerung festmacht, so traditionell? Was sind so die klassischen Definitionen der Gotteslästerung in der Bibel? Weiß das jemand noch? Wenn man sich selbst zu Gott macht und wenn man Sünden vergeben zu können meint. Also wenn man der Ansicht ist, dass man aufgrund seiner eigenen menschlichen Autorität Sünden vergeben kann, das war auch eine Parallele, die wir zum Papsttum ziehen konnten. Interessanterweise ergänzt Offenbarung 13 noch diese Idee, dass auch das Zelt Gottes gelästert worden ist. Und das bezieht sich auf das himmlische Heiligtum, von dem die Bibel sagt in Hebräer 8, Vers 2, dass es dort im Himmel einen wahrhaftigen Tempel gibt, eine wahrhaftige Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Und von Jesus heißt es, dass er ein echter Hohepriester ist im himmlischen Heiligtum. Mit anderen Worten, viele Christen wissen, Jesus kam auf diese Erde. Sie wissen, er starb am Kreuz von Golgatha und stand von den Toten auf, ging in den Himmel zurück. Aber was tut er dort? Die Bibel macht sehr deutlich, er ist dort im himmlischen Heiligtum unser Hohepriester. Er hört unsere Gebete. Er wendet sein Blut persönlich, praktisch für mich an. Wie kann das Papsttum dieses Heiligtum, dieses Zelt Gottes im Himmel, wie es genannt wird, lästern? Wie kann es gegen dieses Zelt ankämpfen? Es kann ja nicht eine Armee von Kreuzzüglern in den Himmel schicken und Christus an der Ausübung seines Amtes hindern. Die Idee ist ganz einfach. Man kann Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum dadurch behindern, indem man Menschen einredet, sie müssten gar nicht zu Jesus kommen. Statt zu Jesus direkt zu kommen, hat die Kirche den Menschen eingebläut, sie müssten zu menschlichen Priestern kommen und ihre Sünden dort bekennen. Mit anderen Worten, Menschen, die eigentlich zu Jesus hätten direkt kommen können im Gebet, wurden abgeleitet auf einen Beichtstuhl. Und insofern kann man Jesus tatsächlich sozusagen arbeitslos machen, indem man den Menschen sagt, das Evangelium bestünde darin, Menschen die Sünden zu bekennen. Oder um es mal anders auszudrücken, wenn wir morgen Abend hier zum letzten Vortrag, wenn jemand diesen Vortrag behindern möchte und mich angreifen möchte sozusagen, muss er nicht in diesen Raum reinkommen. Alles, was er tun muss, ist, sich vor den Raum hinzustellen und eine große Grillparty anzufangen, ja? Und alle Leute, die hierher kommen wollen, einfach abzulenken und sagen, kommt alle zu meiner Grillparty. Ja? Dann muss man nicht in diesen Raum gehen und trotzdem kann der Vortrag gestört werden. Und genauso funktioniert das mit dem Papsttum, das den Menschen eingeredet hat, sie müssten nicht direkt zu Gott kommen, weil das wäre irgendwie zu gefährlich. Man müsste erst zu menschlichen Mittlern und dann zur Maria und zu irgendwelchen Heiligen angeblich. Und entsprechend haben wir hier auch das Zitat. Der Priester hat die Macht der Schlüssel oder die Macht zur Befreiung des Sünders aus der Hölle, um ihn würdig für das Paradies zu machen. Und Gott selbst ist verpflichtet, dem Urteil der Priester zu folgen. Das ist ziemlich krass. Aber das ist das letztendlich die Grundidee dabei. Offenbarung 13, Vers 7 sagt uns als weiteres Kennzeichen dieser Macht, es würde Krieg führen mit den Heiligen, und das ist fast wörtlich aus Daniel 7. Da haben wir gesehen, das kleine Horn hat Krieg geführt gegen bibeltreue Christen. Und wir sehen, wir sammeln einfach jetzt gerade nur Indizien, die uns zeigen, das Tier, das Johannes sieht auf Patmos, ist dasselbe politisch-geistliche Konstrukt, dieselbe Entität, dieselbe Macht wie das kleine Horn aus Daniel 7. Die Parallelen sind absolut identisch und das hilft uns gleich nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, was wir über das kleine Horn gelernt haben. In Offenbarung 13, Vers 8 spricht es dann noch von der Anbetung. Dieses Tier ist offensichtlich eine religiöse Macht. Es geht um Anbetung und wir haben gelernt, Anbetung gebührt allein Gott. Weswegen? Was ist der Grund, warum wir ihn anbeten? Weil er der Schöpfer ist, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und wir haben ja schon auch darüber gesprochen, dass das Papsttum in der Idee ihres Evangeliums die Idee mit impliziert, dass Priester schöpferische Kraft haben und die Hostie verwandeln können durch ihr Wort. Also da spielen viele Punkte rein. In Offenbarung 13 und dort Vers 5 haben wir dann noch den Zeitraum, wie lange diese Macht wirken sollte. Es heißt hier 42 Monate. Kurze Frage, wie viele Jahre sind 42 Monate? Also ein Jahr hat wie viele Monate? 12 und 2 hat 24 und 3 hat 36 und dann kommen noch 6 dazu. Also sind es 3,5 Jahre und das klingelt bei uns im Kopf sofort. 3,5 kennen wir schon. 3,5 Zeiten, 3,5 Jahre war ja die Vorherrschaft des kleinen Hornes. Und wir haben schon gelernt, diese 3,5 Zeiten oder 42 Monate sind identisch mit 1260 Tagen. Und wir haben auch gelernt, in der biblischen Prophetie steht ein Tag für ein Jahr. Und so sind 1260 Tage, 1260 Jahre. Und damit haben wir letztes Mal aufgehört. Weiß jemand noch, in welchem Jahr die begannen? Im Jahr 538, ja, als die Ostgoten als drittes der drei auszureißenden Hörner ihre Belagerung von Rom aufgaben. Und das ging dann 1260 Jahre bis in welches Jahr? 1798. Und was ist da passiert? Der Papst wurde gefangen genommen durch einen französischen General, nämlich den General, weiß es jemand noch? Berthier. Nicht Napoleon, der kam ein Jahr zu früh, hat es nicht hingekriegt. Aber General Berthier hat es dann tatsächlich im richtigen Jahr getan. Das haben wir uns angeschaut im Zuge der Französischen Revolution. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. In Offenbarung 13, Vers 5 heißt es, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Wir haben ja das letzte Mal gesehen in Daniel 7, dass diese dreieinhalb Zeiten die Herrschaftsperiode des Papsttums beschreiben. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, naja, wenn 1798 der Papst gefangen genommen worden ist und er ins Exil gebracht worden ist und dort gestorben ist und wenn der Kirchenstaat aufgelöst worden ist und es eine Gründung der Republik Rom gegeben hat, warum gibt es heute noch Päpste? Denn wir haben gesehen, und das ist das letzte Mal angeschaut, 1798 hat jede politische Einheit in Europa, ja, die Franzosen, die Briten, die Deutschen, alle waren sich einig, das Papsttum ist beendet. In Offenbarung 13 wird das so ausgedrückt. Ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Frage: Wie lange braucht es, um eine Wunde zu schlagen? Also wenn ich mir ein Messer nehme und ich will mir hier an dem Arm eine Wunde schlagen, wie lange brauche ich dazu? Das geht ganz schnell. Wie lange wird es dauern, bis die Wunde wieder zusammen wächst und verheilt ist? Das dauert eine ganze lange Zeit, oder? Wie lange dauert es, bis die Heilung beginnt? Sofort. In dem Moment, wo eine Wunde da ist, beginnen irgendwelche weißen Blutkörperchen, unsichtbar für das menschliche Auge, auf einer ganz unteren Ebene beginnen die mit der Heilung. Wir haben ja gelernt, Pius der VI. War 83 Jahre alt, hatte sein 23-jähriges Jubiläum und er wurde gefangen genommen von den Franzosen. Und als man ihm den gesamten Kirchenschatz raubte, nahm man ihm auch einen Ring von dem Finger, den sogenannten Fischerring. Ja, der Fischerring, das ist der Ring, der von einem Papst zum nächsten übergeben wird. Das ist so die Idee der Sukzession, der päpstlichen Sukzession. Warum Fischerring? Weil die Päpste den Anspruch haben, dass sie die Nachfolger von Petrus sind. Und Petrus war ein Fischer, deswegen der Fischerring. Und da man ja nicht mehr wollte, dass es irgendeinen Papst gibt, hat man ihm den Fischerring einfach abgezogen. So, ja, Ende aus. Am nächsten Tag. Das ist kein Scherz. Am nächsten Tag kam der alte Papst Pius der VI., 83 Jahre alt, zum Bankier der französischen Armee. Das war ein Schweizer mit Namens Haller. Die Schweizer Garde kommt so ein bisschen früher, aber er kam zu einem Schweizer und hat zu ihm wahrscheinlich ungefähr sowas gesagt wie: Weißt du, ich bin ein alter Mann, ich gehe ins Exil, ich werde sterben, nicht wahr? Das Papsttum hat nach langer, langer Zeit irgendwie jetzt seine Macht verloren, ist alles vorbei. Könnte ich vielleicht wenigstens ein Andenken noch mitnehmen? Könntest du mir vielleicht den Ring geben? Und er hat ihn gegeben. Der Haller hat ihm, kurz nachdem der Papst abgesetzt wurde, den Ring schon wieder zurückgegeben. Die Wunde war gerade erst geschlagen worden, da begann unsichtbar bereits die Heilung der Wunde. Ein Jahr später starb er im Exil. Ein Jahr drauf, 1800, wurde bereits der nächste Papst im Geheimen gewählt. Diesmal waren es nicht die Schweizer, es waren die Österreicher diesmal, die das gemacht haben. Ja, die haben dann Papst Pius den VII. Gewählt. Und so begann ganz sanft, diese Wunde wieder zu heilen. In Offenbarung 13, Vers 10 heißt es, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Das war genau das, was das Papsttum getan hat. Es hatte andere Menschen in die Gefangenschaft geführt, es hat das Schwert benutzt. Das Papsttum selbst bekam jetzt eine tödliche Wunde. Der Papst wurde gefangen genommen. Und es sah so aus, als würde alles zu Ende sein. Aber Offenbarung 13 geht dort weiter, wo Daniel 7 aufhört. Daniel 7 kennt nur diese 1260 Jahre, aber Offenbarung 13 sagt uns, nachdem es die tödliche Wunde erhalten hat, wird die Todeswunde wieder geheilt sein. Und die ganze Erde sah dem Tier verwundert nach. Es würde nochmal ein Comeback geben, dieses Papsttums. Und wenn Sie sich heute ein bisschen umschauen, dann sehen Sie, dass die Wunde schon relativ gut zugeheilt ist. Ich würde behaupten, es hat noch ein bisschen Schorf. Es ist noch nicht ganz vollständig. Das Papsttum hat noch nicht die Macht, die es mal zur Zeit von Gregor dem VII. Hatte, aber die Popularität und die Bedeutung des Wortes des Papstes sind unvergleichlich gestiegen im Vergleich zu vielleicht noch 100 Jahren zuvor oder so. Und das betrifft nicht nur den gegenwärtigen Papst Franziskus, auch die folgenden Päpste waren in aller Munde. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz so ein paar Schritte an auf diesem Weg der Heilung der Wunde. Also wie gesagt, Pius VI. Starb dann 1799, ein Jahr nach der Gefangennahme, aber schon 1800 gab es die geheime Wahl. Wie gesagt, die Österreicher waren da am Werk und haben Pius den VII. Gewählt. Schon 1815 wurde der Kirchenstaat auf dem Wiener Kongress wiederhergestellt und es gab dann eine ganze wesentliche Entwicklung mit dem Dogma der unbefleckten Empfängnis, dem Dogma der Unfehlbarkeit. Das war zwar schon immer auch kirchliche Tradition gewesen, wurde erst 1870 ex cathedra verkündigt. Am Anfang dieser Entwicklung war das Papsttum noch relativ unbedeutend. Napoleon zum Beispiel hat den Papst zwar eingeladen zu seiner Kaiserkrönung, aber als der Papst dann das tun wollte, was Päpste schon immer getan haben, seit Karl dem Großen, nämlich dem Kaiser die Krone aufsetzen, hatte Napoleon die Krone genommen aus der Hand des Papstes und hat gesagt, du weißt du was, lass mal gut sein, ich setze mir selber auf. Und er hat sich selbst gekrönt, der Papst sollte einfach nur als Statist daneben stehen. Also diese Wunde heilte langsam und nur sehr schwer, aber Stück für Stück. Und wie das manchmal bei der Wundheilung auch ist, es gibt auch Rückschritte. Ja, da kann man vielleicht nochmal, reißt die Wunde nochmal ein bisschen auf. Der Kirchenstaat war schon gegründet worden oder wiederhergestellt worden. Da wurde er 1871 wieder aufgelöst. Das war, als die verschiedenen italienischen Fürstentümer die Idee hatten, lasst uns doch einfach mal zusammenkommen, ein einiges Italien schaffen. Das störte auch der Kirchenstaat, der wurde aufgelöst. Und erst dann, als der Papst quasi buchstäblich ein Gefangener im Lateran und im Vatikan gewesen ist, hatte keinerlei politische Macht mehr, erst dann begann das Papsttum, sich sozialen Fragen zuzuwenden. Man wird ja heute den Eindruck haben, das Papsttum existiert, um soziale Probleme anzusprechen. Ja, das ist so das große Thema Nummer eins auf der Agenda der Päpste. Aber das ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Also im 16. oder 15. oder 14. Jahrhundert waren es nicht die Päpste, die die sozialen Fragen klären wollten. Ganz und gar nicht. Das kam denen gar nicht so richtig in den Sinn. 1929 haben wir dann die Lateranverträge mit Mussolini. Der Kirchenstaat wurde auf ganz kleiner Sparflamme wiederhergestellt. Der Vatikan, einer der kleinsten Staaten der Welt. Und dann haben wir natürlich das Zweite Vatikanische Konzil gehabt, das sehr dazu beigetragen hat, dass andere christliche Kirchen wieder auch sich dem Papsttum geöffnet haben. Und wie kaum ein anderer hat Johannes Paul II. In seinem langen Pontifikat die Anerkennung der römischen Kirche als politische Macht auch wieder gefördert. Und das hat in der Zwischenzeit zu ganz erstaunlichen Dingen geführt. Also ich werde das hier nur am Rande kurz streifen, nicht kurz ausführen. Sie wissen ja vielleicht, dass Martin Luther 1517 mit 95 Thesen am 31. Oktober einen Disput anfangen wollte, in Wirklichkeit die Reformation auslöste. Und am 31. Oktober 1999 erklärte der Lutherische Weltbund, dass man mit dem Papsttum, gegen das Luther so gekämpft hatte, in Fragen der Rechtfertigungslehre, also dem Kernstück der Reformation, eigentlich einig sei. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Papsttum hat sich 180 Grad gewandelt in seiner Theologie oder die Lutheraner. Und ich kann Ihnen verraten, das Papsttum hat sich nicht gewandelt. Im Kontext dieser Entwicklung, als Johannes auf Patmos sieht, dass dieses Tier, das Daniel gesehen hat als kleines Horn, diese Macht, die nach dem Römischen Reich über einen langen Zeitraum das wahre Christentum unterdrücken, verfolgen und verfälschen würde, dass diese Macht noch einmal kommen würde, nach der tödlichen Wunde noch einmal emporkommen würde, da sah er, dass diese Macht einen Helfer haben würde. Er sah etwas Weiteres in seiner Vision, das jetzt für unsere Zeit von größter Bedeutung ist. Schauen wir, was Johannes dort auf Patmos noch sah, neben diesem Tier, das aus dem Meer hervorkam, das nichts anderes ist als das kleine Horn aus Daniel 7, das Papsttum. In Offenbarung 13 sagt er, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Nun, zunächst einmal fällt auf, es ist ein anderes Tier, das heißt, es geht um eine andere Weltmacht, wie auch immer. Und dieses Tier steigt aus der Erde auf und das ist merkwürdig. Ja, das Babylon kam aus dem Wasser sozusagen und Medo-Persien kam aus dem Wasser und Griechenland kam aus dem Wasser und Rom kam aus dem Wasser und das Papsttum kam aus dem Wasser. All sie kamen aus diesen dicht bevölkerten, zivilisierten Gegenden. Wenn das Tier aus der Erde kommt, kann es nicht dort entstehen, wo es viele Völker, Scharen, Nationen und Sprachen gibt. Nun, gibt es in der Erde Wasser, ja oder nein? Ja, so ein bisschen Wasser gibt es schon. Also es ist jetzt nicht eine Wüste oder so. Aber nur spärlich, nur so ein bisschen Wasser. Entsprechend würde dieses Tier, diese Weltmacht, auf einem spärlich besiedelten Gebiet entstehen. Außerdem heißt es hier, dass es einfach aufsteigt und da ist kein anderes Tier in der Erde oder so davor gewesen. Während die anderen Tiere ja immer quasi im Zuge von militärischen Konflikten aufkommen. Ja, die Perser und die Meder, die erobern Babylon. Dann kommt Alexander der Große und auf seinem Alexanderzug und erobert Medo-Persien. Und dann kommen die Römer mit ihren Legionen und erobern die griechischen Staaten. Und dann fällt das Römische Reich in sich zusammen durch die Germanenkriege, die Völkerwanderung und durch das Vertreiben der Ostgoten und Heruler kommt dann das Papsttum hervor. Es gibt immer Krieg. Eine Macht besiegt die nächste. Aber diese Weltmacht kommt hervor, ohne irgendwie eine andere große Weltmacht vorher niederzuwerfen. Und dann sieht sie aus gleich einem Lamm. Nun, ein Lamm ist alterstechnisch was für ein Tier? Altes Tier? Ein junges Tier. Also es müsste eine vergleichsweise junge Nation sein. Und wenn wir die Sequenz aus Offenbarung 13 anschauen, dann ist es so, dass bis Vers 10 wird dieses Papsttum beschrieben mit seiner tödlichen Wunde. Und just in dem Moment, wo die tödliche Wunde beschrieben wird, kommt jetzt dieses Tier empor. Also es ist so fast, als würde es sich abwechseln, als würde jetzt quasi den Staffelstab übernehmen. Also so gegen Ende des 18. Jahrhunderts würden wir erwarten, dass dieses Tier jetzt irgendwo auf der Oberfläche der Weltbühne erscheint. Aber es gibt noch mehr zu sagen. Diese Idee gleich einem Lamm hat mehr zu sagen, als nur, dass es jung ist, diese Nation. Welche Person in der Bibel wird sehr oft als das Lamm bezeichnet? Jesus Christus. Schon Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. In der Offenbarung ist an jeder anderen Stelle, wo das Wort Lamm vorkommt, Jesus gemeint. Nur hier geht es offensichtlich erstmal nicht um Jesus, weil Jesus selbst jetzt keine Weltmacht ist, die irgendwo auf der Erde entsteht. Es ist die einzige Stelle, die nicht direkt von Jesus spricht. Aber trotzdem ist dieser Bezug zu Jesus und dem Christentum sehr offensichtlich. Es müsste irgendwie einen christlichen Charakter haben, diese Weltmacht, die hier entsteht. Und jetzt wird es sehr interessant. Sie hat wie viele Hörner? Zwei Hörner. Hörner, haben wir gelernt in Daniel 7, stehen für Königreiche, für Könige. Und jetzt kommt meine Frage. Hat Jesus von zwei Königreichen gesprochen? Denn das heißt ja, dieses Tier würde zwei Hörner haben, gleich einem Lamm. Also mit anderen Worten, es geht um zwei Königreiche, wie bei Jesus. Hat Jesus von zwei Königreichen gesprochen? Ungläubiges Kopfschütteln, manche nicken. Hat Jesus von zwei Königreichen gesprochen? Nun, also wir wissen auf jeden Fall, er hat von dem Reich Gottes gesprochen, oder? Das war der Fokus seiner Predigt. Das Reich Gottes war das, um was es ihm ging. Aber hat Jesus auch ein anderes Königreich angesprochen? Hat Jesus ein anderes Königreich neben dem Reich Gottes anerkannt auf dieser Erde? Jesus sagte, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Jesus machte sehr deutlich, Christen leben in dieser Welt und haben auch Verantwortung vor den staatlichen Autoritäten. Christen zetteln keine Revolution an. Christen zahlen ihre Steuern, sagt der Paulus. Ja? Christen befolgen die staatlichen Gesetze, solange diese nicht mit Gottes Geboten in Widerspruch sind. Jesus sagte, der Kaiser hat bestimmte Ansprüche und die soll man ihm auch geben. Gott hat bestimmte Ansprüche und die soll man ihm geben. Entscheidend ist, dass diese beiden Ansprüche klar und deutlich voneinander getrennt sind. Weltlich und geistlich. Mit anderen Worten, der König, der Kaiser, der Kanzler, ja, wie auch immer, hat das Recht, Steuern einzutreiben, damit die Straßen gepflegt werden, was auch immer. Ja? Und die Infrastruktur aufrechterhalten wird und Recht und Ordnung gesprochen wird. Das ist die Aufgabe, das ist das Recht des Kaisers und jeder Christ sollte das auch erfüllen. Aber Gott sorgt sich nicht so sehr erstmal um die Straßen, Gott sorgt sich um die Herzen. Er möchte, dass er angebetet wird, er möchte Erlösung schenken und das ist nicht die Sphäre des Staates, das ist die Sphäre der Kirche, das ist die Sphäre der Religion. Und diese beiden Dinge sind getrennt. Jesus sagte nicht, gebt dem Kaiser, was Gottes ist und Gott, was Kaisers ist. Für Jesus waren diese beiden Dinge getrennt, sie waren beide real, aber sie sollten fein säuberlich unterschieden werden. Hier würde eine Nation entstehen, die genauso wie Jesus es gesagt hatte, Kirche und Staat streng getrennt halten würde. Es würde eine Nation sein, sagt es hier, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus. Eine Nation, die genauso eine Machtfülle haben würde, wie das Papsttum im Mittelalter. Und das Papsttum im Mittelalter, haben wir gesehen, war die zentrale Figur. Das Papsttum hatte zeitweise die Welt eingeteilt, ja, als Amerika entdeckt wurde. Ja, hier links, also westlich die Spanier, rechts östlich die Portugiesen. Das Papsttum hat Kriege angezettelt und Kaiser beugten sich ihren Entscheidungen. Wir suchen also nach einer Nation, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist, die tatsächlich eine globale Machtposition hat, die mit dem, was sie tut, die Kultur, das Denken, ja, die Sicherheitspolitik der ganzen Welt maßgeblich beeinflusst. Nun, wenn wir all diese Punkte anschauen, wir haben gesagt, es muss eine Nation sein, die entstanden ist, eben nicht dort, wo schon seit Jahrtausenden viele Völker, Nationen und Kulturen gewesen sind, sondern eher auf einem spärlichen Gebiet. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, eine Nation, die nicht eine andere Weltmacht erst besiegt hat und deren Gebiet erobert, eine Weltmacht, die globale Machtfülle hat, die allerdings recht jung ist, einen christlichen Charakter hat und bei der Kirche und Staat aufs Deutlichste getrennt sind. Wenn wir all diese Punkte uns anschauen, dann gibt es auf der ganzen Erde nur eine Nation, die diesen ganzen Merkmalen der Prophetie entspricht und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA, die Johannes auf Patmos in der Offenbarung so deutlich beschreibt. Die USA sind das Land der Freiheit. Schon die Freiheitsstatue kündigt davon. Und dazu müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Was ist eigentlich so die Genetik im amerikanischen Selbstverständnis? Alles beginnt im finsteren Mittelalter. Als Menschen, wie wir es letztes Mal gesehen haben, aufgrund ihres Glaubens verfolgt worden sind, weil sie an dem echten Evangelium festgehalten haben, wurden sie verbrannt, sie wurden gefoltert und viele flohen aus ihren Heimatländern. Und das betraf nicht nur die Verfolgung durch die katholische Kirche, das betraf zum Teil auch die Verfolgung durch zum Beispiel die anglikanische Kirche in England. Und so gab es Menschen, die, als sie davon hörten, dass es einen neuen Kontinent gibt, Anfang des 17. Jahrhunderts die Entscheidung fällten, wir wollen auswandern. Die ersten waren die sogenannten Pilgerväter 1620 auf der Arbella. Nicht auf der Arbella, auf der Mayflower natürlich. Und das waren eigentlich englische Puritaner, die dort wirklich an der Bibel festhalten wollten, als die anglikanische Kirche so halb auf halbem Wege wieder Richtung Rom marschierte. Und so zogen die 1620 von den Niederlanden, wo sie zuerst hingeflohen waren, Richtung Amerika. Interessanterweise wollten sie eigentlich in der Nähe von Virginia landen, sind allerdings auf der See völlig abgekommen und kamen an einem Landstrich an, von dem sie gar keine Erlaubnis hatten, dort sein zu dürfen. Und wie dem auch sei, sie haben sich dann dort niedergelassen. Und es sieht auf den Bildern immer so romantisch aus, nicht wahr? So, ach, nicht, was ist, da kommen die jetzt an und fangen so an, so ein kleines Dorf zu gründen. Das war die Hölle auf Erden. Viele der Pilger sind im ersten Winter schon gestorben. Die ersten Monate hat man gar nicht auf dem Land gelebt, sondern auf dem Schiff. Man konnte gar nicht an Land. Und man hatte zwar Samen und alles Mögliche mitgenommen, aber das wuchs dann gar nicht. Man wusste nicht gar nicht, wie man anbauen soll dort. Es war äußerst hart. Und trotzdem kamen in den nächsten Jahren immer mehr, vor allem von verfolgten Protestanten, viele Puritaner aus England, genannt, weil sie, eigentlich war das ein Schimpfwort, weil sie so pur am Evangelium festhalten wollten, weil sie so unverfälscht sich für die Bibel interessierten. Das waren Menschen, die wollten gern mit eigenen Worten im Gottesdienst beten, weil ansonsten alles vorgelesen wurde. Die wollten gern echte Predigten hören, nicht nur vorgeschriebene Texte. Das waren Menschen, die haben Tagebuch geführt über ihre Erfahrung mit Jesus. Es waren Menschen, die lebten mit Gott und wurden deswegen verspottet und verfolgt. Und sie kamen trotz all der Strapazen nach Amerika. Und 10 Jahre nach der Mayflower gab es dieses Schiff, die Arbella. Und da möchte ich kurz was vorlesen, das ist sehr interessant. Einer der Leiter dieser Gruppierung, die dort hinüberging, war der Gouverneur Winthrop. Und John Winthrop sagte auf der Arbella Folgendes. Man muss sich vorstellen, es waren ja mehrere Monate Überfahrt auf dem Weg nach Amerika und man hat dort auf diesem Schiff dann die Gelegenheit genutzt, diese Monate, um Vortragsreihen zu halten, so wie hier, nicht wahr? Wir halten eine Vortragsreihe nur für ein paar Tage. Das ging da dann sehr lange, weil es gab auf dem Schiff zwar sehr viele Protestanten und gläubige Menschen, es gab aber auch einige Ungläubige. Aus dem einfachen Grund, man braucht ein paar Handwerker, nicht wahr? Man braucht irgendwie ein paar Leute und dann hat man nicht mal Gläubige gefunden. Und es gab manchmal auch Leute, die haben behauptet, sie wären Protestanten und Puritaner, waren in Wirklichkeit Schwerkriminelle, wollten nur der Strafe in England entfliehen, nicht wahr? Da gibt es alle möglichen Gründe, warum man auf so ein Schiff kam. Jedenfalls hat man die Gelegenheit genutzt, dort auf dem Schiff zu predigen, um die Menschen zu überzeugen, Jesus anzunehmen, damit sie, wenn sie erstmal den amerikanischen Boden betreten, dann auch echte Protestanten sind. Hat manchmal funktioniert, nicht immer. Aber der Punkt ist, John Winthrop hält eine seiner Predigten dort auf dem Schiff, auf dem Weg nach Amerika und sagt Folgendes. Wir müssen davon ausgehen, dass wir wie eine Stadt auf einem Hügel sein sollen. Die Blicke aller Menschen richten sich auf uns. Hier war ein Puritaner, der auf dem Weg war nach Amerika, diese ersten Kolonien zu gründen. Und er sagte, die ganze Welt schaut auf uns. Wir sind wie eine Stadt auf einem Hügel. Und das war keine ausgedachte Formulierung, das kommt aus der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Noch niemals zuvor hatte es so ein Experiment gegeben, dass Menschen einfach so Kolonien gründen, ohne dass ein Kaiser oder ein Papst da irgendwie alles unter Kontrolle hält. Er wollte damit deutlich machen, wir haben ganz bestimmte Prinzipien und wenn wir dabei bleiben, wenn wir sie ausleben, werden wir zu einem Licht für die gesamte Welt werden. Das war die Idee der Puritaner. Am Anfang sah die Stadt auf dem Berg sehr bescheiden aus, wie man heute noch so in rekonstruierten Dörfern sehen kann. Aber das war nicht das größte Problem. Als die Puritaner dort ankamen und diese freien Kolonien gründeten, merkten sie sehr schnell, dass nicht alles so lief, wie sie sich das vorgestellt hatten. Sie alle waren geflohen vor dem Katholizismus, vor den verfolgenden Anglikanern. Sie waren froh, endlich Gott anbeten zu dürfen, wie sie wollten. Und als sie dann gemeinsam immer in den Gottesdienst gingen, stellten sie erstaunt fest, dass nicht alle das Gleiche glaubten. Der eine glaubte so, der andere so. Und manchmal kamen sogar Leute aus England an, die hatten ganz merkwürdige, schräge, absurde Glaubenssysteme. Was macht man mit denen? Dürfen die jetzt auch mitmachen? Dürfen die Teil der Siedlung werden? Dürfen die auch Ämter haben oder was macht man jetzt mit denen? Ein Historiker sagt Folgendes: Sehr wenige, selbst der hervorragendsten Denker und Sittenlehrer des 17. Jahrhunderts hatten einen richtigen Begriff von jenem herrlichen, dem Neuen Testament entstammenden Grundsatz, der Gott als den einzigen Richter des menschlichen Glaubens anerkennt. Ein Puritaner sagte in dem Zusammenhang: Duldung machte die Welt antichristlich und die Kirche hat sich durch die Bestrafung der Ketzer nie geschadet. Sagt ein Mann, der gerade vor der Verfolgung geflohen ist. Die Reformatoren waren große Meister in der Verkündigung der Glaubensfreiheit, aber immer nur, wenn es um ihren eigenen Glauben ging. Martin Luther stand mit Eloquenz vor Kaiser und Reich in Worms und hat die Wahrheit verteidigt, aber derselbe Martin Luther konnte nicht einsehen, als Menschen glaubten, dass man Menschen erst erwachsen taufen sollte oder den Sabbat halten sollte. Da konnte er nicht sehen, dass diese Menschen auch freien Glauben haben sollten. Zwingli war noch schlimmer, der hat solche Leute sogar ertränken lassen. Calvin kommt auch dazu, ja. Aber Zwingli hat sie ertränken lassen in Zürich, in der Limmat. Der Punkt ist, Menschen können sehr schnell erkennen, wenn ihre Rechte angegriffen wird. Aber die Rechte des anderen zu verteidigen, ist eine ganz andere Sache. Ich bin wahrlich kein Kommunist, aber die Rosa Luxemburg hat einen klugen Satz gesagt: Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Und die Puritaner, die so sehr für die Freiheit kämpften, waren nicht bereit, diese Freiheit anderen einzugestehen, die anders dachten als sie. So schnell können wir auf unser Recht pochen. Aber ich glaube, ein echter Christ kämpft für die Religionsfreiheit von Menschen, die nicht das glauben, wie er glaubt. Ich glaube, ein echter Christ, Achtung festhalten, nicht demonstrieren, ein echter Christ kämpft für das Recht einer Muslima, Kopfbedeckung tragen zu dürfen. Ob mir das persönlich gefällt oder nicht, ob ich das für richtig finde oder nicht, aber ein echter Christ kämpft für die Freiheit eines anderen, glauben zu dürfen, was er möchte. Und das war eine Idee, die war revolutionär, die hatte noch niemand zu der damaligen Zeit. Die kam durch einen Mann, der zu meinen Lieblingsreformatoren zählt, nämlich durch Roger Williams. Schon mal was von Roger Williams gehört? Roger Williams, in dem Buch, das glaube ich auch empfohlen wird, wurde hier, Vom Schatten zum Licht, gibt es ein Kapitel über ihn und über sein Wirken. Es heißt hier über ihn: Das Volk oder die Behörden, sagte er, mögen entscheiden, was dem Menschen schuldig ist. Versuchen sie aber einem Menschen, seine Pflicht gegenüber Gott vorzuschreiben. So tun sie, was nicht ihres Amtes ist. Und man kann sich auf sie nicht mit Sicherheit verlassen. Denn es ist klar, dass der Magistrat, wenn er die Macht hat, heute diese oder morgen jene Meinung oder Bekenntnisse vorschreiben mag, wie es in England von den verschiedenen Königen und Königinnen und in der römischen Kirche von etlichen Päpsten und Konzilien getan wurde, sodass der Glaube zu einem einzigen Chaos würde. Williams verwarf dieses Gesetz, denn die schlimmste Satzung im englischen Gesetzbuch war, den Besuch der Kirche zu verlangen, Leute zu zwingen, sich mit Andersgläubigen zusammenzutun, betrachtet er als eine offene Verletzung ihrer natürlichen Rechte. Also er sagt mit anderen Worten, Menschen sollten frei sein, ob sie in den Gottesdienst gehen oder nicht. Wir denken ja selbstverständlich. Das war gar nicht selbstverständlich. Ja, in Rom wurden Menschen gezwungen, in die katholische Kirche zu gehen. Und in Großbritannien wurden Menschen gezwungen, in die anglikanische Kirche zu gehen. Und die Puritaner taten dasselbe jetzt in Neuengland. Sie sagten, alle, die ein Bürgermeister werden wollen, müssen auch Christen unserer Kirche sein. Ansonsten kann man kein Bürgermeister sein. Ansonsten kann man kein Amt bekleiden. Wer nicht in den Gottesdienst geht, ist ja kein moralischer Mensch. Die Idee war ja gar nicht schlecht. Man wollte sagen, Menschen müssen ja ein moralisches Fundament haben, um dienen zu können, oder? Wir können ja keine Nicht-Christen Richter sein lassen. Aber Menschen dazu zu zwingen, in die Kirche zu gehen, bedeutet nur Heuchler zu produzieren. Und Williams sagte, tut das nicht. Ein wesentlicher Grundsatz ist, wahre Liebe wächst nur auf dem Boden der Freiheit. Wahres Christentum wächst nur auf dem Boden der Freiheit. Die Menschen seiner Zeit waren völlig außer sich. Unreligiöse und Unwillige zum öffentlichen Gottesdienst zu schleppen, hieße Heuchelei zu verlangen. Niemand sollte zur Anbetung oder Unterstützung eines Gottesdienstes gezwungen werden. Was? Riefen seine Gegner aus, die über seine Grundsätze erstaunt waren. Ist nicht der Arbeiter seines Lohnes wert? Mit anderen Worten, soll nicht ein Pastor von den Steuern bezahlt werden? Der macht doch gute Arbeit. Ja, erwiderte er, von denen, die ihn einstellen. Ein Pastor soll von denen bezahlt werden, die das glauben, was er sagt, nicht von der öffentlichen Steuer. Das war so revolutionär, dass die bibeltreuen, Jesus liebenden Puritaner den Mann aus der Gesellschaft verstießen. Und wenn nicht heidnische Indianer ihn im Winter durchgefüttert hätten, wäre er dort in der Wildnis gestorben. Manchmal muss Gott Heiden benutzen, um seine Kinder vor den bibeltreuen Christen zu bewahren. Ganz interessante Geschichte. Aber Roger Williams kam zurück, er ging nochmal nach England, kam dann zurück mit einem Patent und eine Erlaubnis, eine Kolonie zu gründen. Und er begann das völlig unvorstellbare Experiment, eine Kolonie zu gründen, wo, Achtung, das war für die Menschen damals unbegreiflich, jeder hinkommen konnte, egal was er glaubte, und jeder eine Position haben konnte, egal was seine religiöse Weltanschauung war. Diese Siedlung nannte er Providence in Rhode Island, und was als Kuriosum begann, wurde zum Eckstein der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wurde zu dem Grundsatzprinzip wahrer Freiheit, religiöse Freiheit für jeden. Mit anderen Worten, jeder soll das Recht haben, falsch liegen zu dürfen. Denn nur wenn ich das Recht habe, falsch liegen zu dürfen, kann ich wirklich auch richtig liegen. Und das ist ein Prinzip, das von Jesus kommt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Jesus sagt, das Evangelium kann für sich stehen. Man braucht keinen militärischen Schutz, keinen Polizeischutz, keine staatliche Gewalt, um die Kirche zu schützen. Und das haben dann die Gründungsväter ganz gut verstanden. Matthäus 22, Vers 12, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Die Gründungsväter der USA haben dieses Prinzip im Kern verstanden und wurden damit eigentlich zu einem echten Modell, das jeder echte Christ sich überlegen sollte. In der Verfassung wurde das verankert. Und ich habe hier ein paar Zitate mitgebracht, die es wirklich aufhorchen lassen. Benjamin Franklin sagte, wenn eine Religion gut ist, meine ich, wird sie sich selbst erhalten. Und wenn sie sich nicht selbst erhalten kann und Gott sich nicht darum kümmert, sie zu unterstützen, sodass ihre Anhänger darauf angewiesen sind, die Hilfe der zivilen Autorität anzufordern, ist es ein Zeichen, so scheint es mir, dass es eine schlechte ist. Eine Religion, die den Staat braucht, ist offensichtlich nicht besonders gut, denn wenn es Gott gibt und wenn die Religion wahr ist, wird er sich um die Religion kümmern. Diese Leute haben doch wirklich sehr klar und logisch denken können. Thomas Jefferson sagte, nur der Irrtum benötigt die Unterstützung der Regierung. Wahrheit kann für sich alleine stehen. Das sind Sätze, die sollten wir uns alle gut merken. Ich glaube, wir werden sie in der Zukunft wieder brauchen. Dazu gleich noch mehr. John Adams, ganz berühmter Satz, super umstritten heutzutage, aber er sagte im Vertrag von Tripoli, das war ein Vertrag, den die Amerikaner mit so Piratenstaaten in Nordafrika gemacht hatten, die Regierung der Vereinigten Staaten ist in keinster Weise auf der christlichen Religion aufgebaut. Die USA waren keine christliche Nation, sie waren eine Nation von Christen. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Sie waren keine christliche Nation, sondern eine Nation, in der alle Christen sein konnten, und zwar zur vollsten Entfaltung. Und James Madison sagte, wir lehren die Welt die große Wahrheit, dass Regierungen ohne Könige und Adlige besser arbeiten als mit ihnen. Der Wert wird verdoppelt durch die andere Lektion, dass Religion in größerer Reinheit blüht, wenn sie keine Hilfe von der Regierung erhält. All diese Prinzipien finden sich wieder in der Verfassung, dort heißt es im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einrichtung einer Religion betrifft, die freie Religionsausübung verbietet, und dann geht es um Rede- und Pressefreiheit und so weiter. Ich glaube, keine andere Nation auf dieser Erde hat dieses Prinzip so präzise verstanden wie die USA. Und deswegen sollten Sie jetzt mal die Luft anhalten. Huffington Post, 2015. Ein offizielles christliches Amerika klingt für die meisten Republikaner genau richtig. Nach einer Umfrage haben 57% aller Republikaner, Sie wissen, in den USA gibt es zwei Parteien, die Demokraten und die Republikaner, also über die Hälfte der Republikaner waren der Meinung, es wäre eine gute Idee, das Christentum als nationale Religion der USA einzuführen. Wir haben immer den Eindruck, die USA ist eine so religiöse, eine so geistliche, christliche Nation. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Sie zum nächsten Bild sagen werden. Was ist das Besondere an diesem Bild? Hier? Das hier? Da, da? Also was ist da? Worum geht's hier? Freimaurer? Worum geht's da? Also ist das hier das Besondere? Das ist das Geheime? Was sagen die YouTube-Videos, die mal geschaut werden? Also, ich möchte hier ein bisschen Entwarnung geben. Das hier heißt nicht neue Weltordnung, das heißt Novo Ordo Seclorum, das heißt eine neue Ordnung der Zeitalter. Die Pioniere der USA waren der Meinung, mit ihrer Idee von Kirche und Staat getrennt, beginnt eine neue Zeitära. Das haben sie damit ausgedrückt. Und hier oben steht Anuit Coeptis, das heißt, er hat unseren Unternehmungen zugestimmt. Die Idee ist, dass sie damit ausdrücken wollte, dass Gott selbst es gut findet, wenn diese Prinzipien umgesetzt werden. Und ja, tatsächlich, das soll hier Gott darstellen. Ist nicht meine Lieblingsdarstellung von Gott, aber er hat nichts mit Verschwörung zu tun. Das hier ist eine ganz gute Sache. Der eigentliche Haken auf diesem Bild ist hier. In God we trust. Heißt übersetzt, wir vertrauen auf Gott. Klingt ganz harmlos. Aber für eine Nation, die ursprünglich mal absolute Religionsfreiheit als Fundament hatte, ist das ein gewagter Schritt. Wurde erst 1957 eingeführt und ist bis heute sehr umstritten in juristischen Kreisen, ob das nicht eine Verletzung des ersten Zusatzartikels darstellt. Eine Entwicklung bereits, die wir jetzt noch genauer anschauen werden, wo das Christentum mehr danach strebt, in den USA politisches Gewicht zu bekommen. Nun, was ist mit diesen USA? In Offenbarung 13 heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es redete wie ein Drache. Mal eine Frage, wer von uns hat schon mal ein Lamm gesehen? Ein Lamm. Mhm. Wie sehen die Lämmer so aus? Süß, oder? Oh, da geht man so an der Wiese spazieren und da sieht man so ein kleines Lamm, ja, mit großen Kulleraugen, nicht wahr? Das vor sich hin hoppelt. Und stell dir mal vor, jetzt gehen wir an so einer Wiese spazieren und da sieht man da auf dem Feld die Schafe und so ein kleines Lamm und dann nimmt man sich ein bisschen Gras, ja, und hält das Gras so hin. Das kommt das Lamm so angehoppelt, nicht wahr? Und das sieht so süß aus, ja. Da freut man sich und das möchte man am liebsten knuddeln, nicht wahr? Und dann hält man das Gras so hin, ja. Und dann macht es die Augen so auf und den Mund auf und macht Rah! Was würde man dann denken? Man wird sich ein bisschen betrogen fühlen, oder? Das ist, was hier steht. Das Lamm redete wie ein Drache. In Offenbarung 12 wird der Drache unter anderem auch als der Satan selbst bezeichnet. Dieses Lamm verändert seinen Charakter und zwar 180 Grad. Es heißt hier, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde, die auf ihr wohnt, dazu, dass sie das erste Tier anbieten. Wer war das erste Tier, aus das Johannes gesehen hatte, aus dem Meer? Das Papsttum. Die USA, die mal entstanden sind aus Leuten, die vor dem Papsttum geflohen sind, sagt die Offenbarung, würde dazu führen, dass die ganze Welt dem wiedererstarkten Papsttum Ehre bringen würde. Das ist so unglaublich. Wenn es nicht in der Bibel stehen würde, hätte man das lange Zeit nicht geglaubt, dass es überhaupt möglich ist, sowas zu denken. Aber wir sehen in den letzten Jahrzehnten, dass genau das, was vor 100 Jahren noch undenkbar war, immer denkbarer wird. Allianzen zwischen dem Papst und US-Präsidenten sind an der Tagesordnung und ich gehe hier über die Bilder einfach schnell hinweg. Die Leute sind ja bekannt. Dieses Bild hätte vor 100 Jahren noch einen Bürgerkrieg ausgelöst in den USA. Ja, protestantische US-Präsidenten, die vor einem toten Papst knien, in anbetender Haltung. Das ist ja unglaublich, aber heutzutage ganz selbstverständlich. Diese beiden Mächte nähern sich immer mehr an. Und es heißt in Offenbarung 13, es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat, das ist welches Tier, das ist welche Macht? Das Papsttum. Und am Leben geblieben ist, ein Bild machen soll. Jetzt, wenn man ein Bild von etwas macht, dann imitiert man das, oder? Also wenn ich ein Bild von einem Baum male, dann ist das zwar nicht mehr der Baum, aber es sieht aus wie der Baum. Diese USA würden also ein Bild machen vom Papsttum. Und das Papsttum, das, woran man das Papsttum erkennt, ist die Tatsache, dass es ein Kirchenstaat ist. Eine Verbindung von Kirche und Staat. Und genau das, was in den USA genau nicht sein sollte, wo Kirche und Staat auf das deutlichste getrennt sind, genau das würde sich verändern. Die Prophetie sagt voraus, dass Kirche und Staat in den USA zusammenkommen werden. Dass die Freiheit, die die Gründungsväter der USA mal so gut erkannt hatten, aufgegeben werden würde. Hier ist ein interessantes Zitat. Bin mal gespannt, ich frage hinterher, wer weiß, von wem das kommt. Ich glaube an ein Amerika, wo die Trennung von Kirche und Staat absolut ist. Wo kein katholischer Prälat dem Präsidenten, sollte ein Katholik sein, sagt, wie er handeln soll. Und kein protestantischer Prediger seinen Gemeindegliedern sagt, für wen sie stimmen. Wo keiner Kirche oder kirchlichen Schule irgendwelche öffentlichen Gelder oder politischen Vorrechte gestattet werden. Und wo keinem Menschen ein öffentliches Amt verwehrt wird, weil seine Religion von der des Präsidenten, den er nennen könnte, oder der des Volkes, das ihn wählen könnte, sich unterscheidet. Der hat es noch verstanden. Wer war das? Weiß es jemand? Das war John F. Kennedy. John F. Kennedy. Der hat es noch verstanden. Seitdem ändert sich das immer mehr. Schon im 19. Jahrhundert sagte der Bischof von St. Louis, wenn Katholiken jemals eine ausreichende numerische Mehrheit in diesem Land erreichen werden, ist religiöse Freiheit ans Ende gelangt. So sagen es unsere Feinde, so glauben es wir. Wir denken vielleicht, naja, aber Katholiken in den USA sind jetzt wahrscheinlich nie groß in der Mehrheit. Das wird ja nie passieren, oder? Diese Karte zeigt, aufgeteilt nach den Counties, also das sind so quasi wie Landkreise, so ja, ein bisschen größer eigentlich, in welchem County die eine jeweilige Kirche die Mehrheit hat. Ja? Und hier im Roten, das sehen wir die Southern Baptist, ja, das sind die Evangelikalen. Dann hier im Westen haben wir das Graue, das sind die Mormonen natürlich. Hier oben, das sind die Lutheraner. Dann in der Mitte noch ein bisschen Methodisten. Alles was blau ist, ist mehrheitlich katholisch. Die trennende Mauer zwischen Kirche und Staat basiert auf schlechter Geschichte. Sie soll offen und explizit abgeschafft werden. William Rehnquist, ehemaliger Richter am US Supreme Court. Und das Gleiche hat auch Johannes Paul II. Gesagt. Die Trennmauer zwischen Kirche und Staat soll bröckeln. Wir haben in den letzten Jahren ganz erstaunliche Ereignisse gesehen. Wir haben gesehen, wie der Papst Franziskus sich besonders bemüht hat um eine Gruppe, die bisher nicht so sehr im Fokus der päpstlichen Ökumene stand. Und das waren die amerikanischen Evangelikalen. Das sind diejenigen, die mit ihren Fernsehsendern enorm viel Einfluss haben, auch politisch, die hier beim Papst gewesen sind, Joel Osteen und andere Leute, die Millionen von Amerikanern beeinflussen, die jetzt sehr eng und stark mit dem Papst zusammenarbeiten. Sie wissen wahrscheinlich, dass der Papst vor kurzem in den USA gewesen ist, 2016, und als erster Papst in der Geschichte der USA eine offizielle Rede dort im Kongress gehalten hat. Das fand ich hier sehr interessant. Jeff Sessions war, muss ich sagen, der Justizminister der USA. Das ändert sich ja alle paar Tage, weil Donald Trump die Minister wechselt wie andere ihre Unterhemden. Aber Jeff Sessions war Justizminister der USA. Achtung, festhalten. Und das ist hier nicht irgendwie Verschwörungstheorie, das ist New York Times. Er hatte 2016 gesagt, die Verfassung sagt, wir dürfen keine Religion fördern. Der Kongress darf keine Religion fördern. Da steht nichts, dass Bundesstaaten keine Religion fördern dürfen. Was der Mann sagt ist, ja, ja, die Verfassung sagt, der Kongress darf keine Religion fördern. Er meint aber nur den Kongress. Alle anderen politischen Instrumente dürfen sehr wohl Religion fördern. Ich habe früher mal gedacht, man muss die Verfassung ändern, um Offenbarung 13 Wirklichkeit werden zu lassen. Vermutlich muss das gar nicht geschehen. Interessant ist, dass immer wieder der Papst als derjenige angesprochen wird, der die Welt religiös leiten soll. Shimon Peres, der große israelitische Politiker, hat eine UN der Religion vorgeschlagen. Und raten Sie, wen er dort als Leiter vorgeschlagen hat. Das war natürlich der Papst. Jeffrey Sachs, ein berühmter Berater des Vatikan und Professor, hat in einem Interview was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, der Papst Franziskus verfolgt den Plan, in den USA eine philosophische Idee wieder bekannt zu machen. Nämlich, die USA basieren auf der Idee der persönlichen Freiheiten, also das persönliche Recht auf Anbetung, freie Religionsausübung, freie Pressefreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, also persönliche Rechte. Ich habe das Recht zu tun und zu lassen, was ich will. Und Papst Franziskus sagt, nein, nein, wir müssen statt der persönlichen Freiheitsrechte vielmehr das allgemeine Gute, das kollektive Gute suchen, also das, was für alle gut ist. Und das bedeutet vielleicht auch mal, dass ich auf persönliche Freiheitsrechte verzichten muss zugunsten des Kollektivs. Das kommt aus der griechischen Philosophie, die sehr stark das Papsttum beeinflusst hat. Und das ist so die Idee, die immer wieder auch nach Amerika trägt, kann man sehr deutlich sehen. Und dieser gute Mann hier, also der hat angekündigt, er würde gerne Gesetze zerstören. Ja, also Trump, der ändert nicht Gesetze, er zerstört Gesetze. Er würde Gesetze zerstören, die es den Kirchen verboten haben bisher, politisch Einfluss zu nehmen. Es ist nämlich so, in den USA darf ein Prediger offiziell gar nicht politisch Einfluss nehmen. Aus gutem Grund, weil die Prediger auch emotional oft sehr stark auf die Leute einwirken. Aber Trump findet das schlecht und er findet, dass Kirchen sich mehr politisch engagieren sollten. Interessant ist, man weiß ja, auch wenn man sich jetzt nicht ganz viel mit US-Politik beschäftigt, der Trump, der hat Probleme, Leute an seiner Seite zu behalten. Die gehen und laufen weg von ihm, manche feuert er auch, weil kaum jemand mit ihm zusammenarbeiten kann. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ständig bei ihm bleibt und so gut wie gar nicht verändert worden ist. Und das sind seine christlichen Berater, sind alles evangelikale Berater, die ihm in religiösen Fragen dort helfen sollen. Hier heißt es, die Gottflüsterer, die mächtigsten Trump-Berater, von denen sie vielleicht noch nie etwas gehört haben. Ein inoffizielles Glaubenskonzil, heißt es hier, versucht die Politik des Weißen Hauses zu steuern. Und man fragt sich ja immer so ein bisschen, wie ist es möglich, dass so viele überzeugte Christen jemanden wie Trump fördern? Der, also man muss ja kein langer Christ gewesen sein, um zu wissen, dass Trump mit seinem Lebensstil und seinen Äußerungen nicht direkt der Bergpredigt folgt. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Die Idee ist, und das hat die Zeit mal sehr schön zusammengefasst, solange Trump liefert, darf er ein Sünder sein. Was die Christen in den USA suchen, sind nicht gläubige Führer, sondern Führer, politische Gestalten, die ihnen das liefern, was sie haben wollen. Sie suchen die Hilfe des Staates. Erinnert sich an Jefferson, der gesagt hat, eine Religion, die den Staat braucht, ist eine schlechte Religion? Ein Christentum, das den Staat braucht, hat sich von der Quelle von Christus entfernt. Die Offenbarung sagt uns, dass es ein Malzeichen geben wird. Auf der Stirn oder auf der Hand. Und diese Macht, diese USA, haben dort eine Rolle zu spielen. Es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Die Bibel sagt uns, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es geht bei diesem Malzeichen um eine innerliche Einstellung. Und das werden wir jetzt in den letzten Minuten noch ganz kurz anschauen. In Offenbarung 7 wird uns gesagt, dass es ein Siegel gibt. Ein Siegel des lebendigen Gottes, das an den Stirnen der Knechte Gottes angebracht wird. Alle Menschen, die Gott von ganzem Herzen folgen, ihn lieben, werden in der Endzeit versiegelt werden. Dieses Siegel ist nichts weiter als Gottes Charakter selbst. Sein Name. Sie trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und das hat mit seinem Gesetz zu tun, denn Gott ist die Liebe, Gott ist immer die Liebe und das ist ein Gesetz, deswegen heißt es, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Und diese Worte des Gesetzes sollten die Menschen ja auf ihren, oder sollen die Menschen, die an Gott glauben, auf ihrem Herzen tragen. Das Herz in der Bibel ist anatomisch eigentlich hier. Ja, wir sagen ja vielleicht auch manchmal, ich sage zu meiner Frau, du bist in meinem Herzen. Aber damit meine ich nicht, dass sie hier pumpt, ja, manchmal schlägt mein Herz auch schneller, wenn ich sie sehe. Aber wenn ich sage, du bist in meinem Herzen, meine ich, ich denke an dich, ja, ich fühle für dich, das ist in meinem Kopf. Und entsprechend sollen die Gebote im Herzen sein. Das ist dieses Bild von der Stirn. Das Zeichen auf der Stirn ist nicht irgendein Barcode oder irgendeine ein Chip, der implantiert wird, was Leute manchmal so glauben, sondern es geht darum, was ist die Einstellung meines Denkens, was ist die Einstellung meines Herzens. Glaube ich Gott von ganzem Herzen? Gott spricht von den 10 Geboten als etwas, das an die Hand gebunden werden kann, das ein Erinnerungszeichen über den Augen ist. Mit anderen Worten, wir sollen uns daran erinnern, dass Gott immer derselbe ist, dass er die Liebe ist. Wir sollen uns an seine Worte, an seine Gebote erinnern und das ist das Siegel Gottes. In 2. Mose 28 wird auch davon berichtet, wie der israelitische Hohepriester ein Stirnblatt hatte aus reinem Gold und dort in Siegelgravur stand, heilig dem Herrn. Jetzt, wir finden also in der Bibel, wenn es um das Siegel Gottes geht, die Idee, dass die 10 Gebote ein Siegel sind der Erinnerung. Wir sollen uns erinnern, dass Gott für uns da ist, dass Gott uns liebt, dass er die Sünde hasst. Und zweitens sagt uns die Bibel, dass das Siegel zu tun hat mit der Heiligkeit. Heiligkeit heißt abgesondert, besonders, haben wir schon gelernt. Nicht wahr? Etwas, das besonders ist, das ist heilig. Gibt es in den 10 Geboten irgendwo ein Gebot, in dem die Idee von erinnere dich und von Heiligkeit erwähnt wird? Gedenke des Sabbattages, aber am 7. Tag ist der Tag des Herrn, der Sabbat des Herrn. Er hat ihn gesegnet und geheiligt. Der Sabbat ist das äußere Zeichen einer inneren Einstellung. Und deswegen predige ich so gerne und so viel über den Sabbat. Nicht, weil Gott am Ende Menschen rettet, die sagen, ah, wir haben den Kalender richtig gelesen, ja, und wir kennen die Geschichte von Konstantin und deswegen wissen wir, das ist der richtige Tag. Gott rettet niemanden, weil er so viel weiß. Aber der Sabbat, für jeden, der diese Wahrheit erkennt, ist ein Zeichen der Treue, ein äußeres Zeichen. Eine Eheschließung macht keine Liebe. Aber eine Hochzeitsfeier ist ein äußeres Zeichen einer inneren Liebe. Und so ist der Sabbat das äußere Zeichen, das Siegel, wenn man so will, einer inneren Herzenseinstellung, dass die 10 Gebote, der Charakter Gottes, der Name des Vaters im Herzen eingeschrieben ist. Und deswegen sagt die Bibel, dass der Sabbat ein Zeichen ist zwischen ihnen, mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch. Und so ruft die Offenbarung uns auf, wir werden morgen früh noch mehr davon hören. Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Übrigens, das Siegel Gottes hat nicht nur damit zu tun, den Sabbat und Gottes Gebote zu kennen und Gott zu lieben. Es hat auch damit zu tun, zu seufzen und zu jammern über die Sünde. Kein Mensch wird gerettet werden, der sich selbstgerecht über andere erhebt, der meint, alles besser wissen zu können. Und selbst wenn er die Wahrheit kennt, eine echte Herzensbekehrung zeigt sich daran, dass man traurig ist, wenn es falsches Verhalten gibt, wenn man klagt, weint, jammert, wenn Menschen gegen Gott rebellieren. Nun, Jesus hat uns selbst gesagt, dass am Ende der Zeit es viele Menschen geben wird, die glauben, Gott zu dienen und trotzdem verführt sind. Es heißt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Da wird es viele Menschen geben, die sagen, wir waren doch Christen. Warum sind wir jetzt am Ende nicht dabei? Wir haben gesehen, dass in Daniel 7 ein falsches Evangelium präsentiert wird. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, vergeblich verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschen Gebote sind. Deswegen spricht die Bibel so viel über das wahre Evangelium und sie warnt auch prophetisch vor den Mächten, die ein falsches Evangelium propagieren. Das ist das Papsttum mit der Jahrhunderte hinweg und dann in der letzten Zeit eine sich verändernde USA, die nach prophetischer Aussage durch die Verbindung von Kirche und Staat ihre Machtfülle einsetzen wird, um dem wiedererstarkten Papsttum zu helfen. Das heißt, dass das Mahlzeichen des Tieres, von dem in Offenbarung 13 in diesem Zusammenhang die Rede ist, hat etwas zu tun mit menschlichen Geboten, die nicht aus der Bibel kommen, die aber den Anschein erwecken, als wären sie christlich. Es sind offensichtlich Dinge, die mit einer Gesetzgebung zu tun haben. Denn das heißt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Die USA werden bewirken, dass das erste Tier angebetet wird. Mit anderen Worten, sie werden Gesetze erlassen, denn wenn Donald Trump einfach nur eine Rede hält, bewirkt er nichts. Also, er kann niemanden zwingen. Menschen können nur gezwungen werden von einem Staat, indem der Staat Gesetze erlässt. Ja? Wenn Angela Merkel sich nächste Woche hinstellt und sagt, ich denke so und so, dann sagen wir schön oder nicht schön. Aber wenn sie ein Gesetz erlässt mit ihrer Regierung, dann kann sie Menschen zu etwas bewegen. Es geht also bei dem Mahlzeichen um Gesetze, die erlassen werden, um eine bestimmte religiöse Anbetung zu forcieren. Es gibt ein interessantes Beispiel in der Bibel, in 2. Chronik. Da heißt es von einem König, dass er sich in seinem Herzen überhob und in den Tempel hineinging, um dort zu räuchern. Ein König, der ein priesterliches Amt ausüben wollte. Eigentlich sollten ja Kirche und Staat getrennt sein in der Bibel. Und als die Priester das sahen und sagten, hey, das ist nicht dein Job, kümmer du dich um die Straßen und um die Steuern, wir machen den Tempel, ja, wurde er zornig und sie haben zu ihm gesagt, Ossia, König, es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern. Das bringt dir vor Gott keine Ehre. Aber Ossia wurde zornig. Mit anderen Worten, er wurde gewarnt, er hörte, er soll das nicht tun, er soll nicht Kirche und Staat vermischen, aber er wollte unbedingt selbst sich einmischen in die Religion. Und als er das tat, bekam er Aussatz an der Stirn. Das Malzeichen wird auch an der Stirn sein, als Symbol für eine rebellische Haltung und eine Idee, dass Kirche und Staat verbunden werden. Ganz zum Schluss hier, in Hesekiel 8 wird uns gesagt, dass Hesekiel, der Prophet, die größten Gräuel sah, die es gab im Zusammenhang mit der Versiegelung. Er sieht viele verschiedene schreckliche Szenen im Tempel, aber die allerschlimmste Szene, die er sieht, das größte Gräuel, das es im Kontext der Versiegelung gibt, war die Anbetung der Sonne durch Menschen im Tempel Gottes. Sie warfen sich nach Osten hin, anbetend vor der Sonne nieder. Vielleicht lesen wir den ganzen Vers. Er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn und sie am Eingang des Tempels des Herrn. Zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. Und sie warfen sich nach Osten hin, anbetend vor der Sonne nieder. Wenn man ein Vogel ist, über dem Heiligtum schwebt, und dann waren die Männer ungefähr hier, zwischen dem eigentlichen Heiligtum und dem Altar. Und wenn sie nach Osten gebetet haben, dann haben sie in diese Richtung gebetet. So. Als Vogel von oben könnte man denken, naja, die haben hier Richtung Altar gebetet. Der Altar stand für die Sündenvergebung, für das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Aber indem sie in diese Richtung schauten, hatten sie ihren Rücken gewandt gegenüber dem Gesetz Gottes, das dem Allerheiligsten war. Könnte es sein, dass es heute auch viele Menschen gibt, die vorgeben, sich für Jesus zu interessieren, aber dem Gesetz Gottes den Rücken zu wenden und in Wirklichkeit, ohne es vielleicht zu wissen, die Sonne verehren. In Offenbarung 18, Vers 1 und 2 heißt es, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallenes Babylon, die Große, geht aus ihr heraus, mein Volk. Lieber Freund, liebe Freundin, die Bibel macht uns sehr deutlich, dass am Ende der Zeit es zwei Gruppen von Menschen geben wird. Und die Bibel macht uns sehr deutlich, dass es falsche Systeme gibt, die die Bibel Babylon nennt, in der das Evangelium nicht korrekt gelehrt wird. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass Menschen, die noch in Babylon sind, trotzdem Gottes Volk sind. Geht aus ihr heraus, mein Volk. Er sagt nicht, geht aus ihr heraus, damit ihr mein Volk werdet, sondern ihr seid meine Kinder. Und weil ihr meine Kinder seid, trennt euch von menschlichen Lehren, die nicht aus der Bibel kommen. Und in einer Zeit, in der nach der Offenbarung die religiöse Freiheit wieder eingeschränkt werden wird, wo das Papsttum immer mehr an Macht gewinnt und die Offenbarung macht deutlich, es wird noch einmal die Macht bekommen, die es im Mittelalter gehabt hat. Verbunden mit der Macht der USA. Sagt die Offenbarung, hier ist das standhafte Aus seiner Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es braucht am Ende Menschen, die völlig zu Jesus stehen. In einer Zeit, in der Freiheit des Glaubens immer mehr angegriffen werden wird, braucht es Menschen, die die Freiheit im Herzen haben und sich nicht von äußerem Druck umwerfen lassen. Und möchtest du Jesus folgen und Irrlehren ablehnen? Jede Wahrheit der Bibel basiert auf dem Prinzip der Freiheit. Alles, was durch Druck, durch Zwang, durch staatliches Eingreifen erzwungen wird, kann nicht die Wahrheit sein. Und die Bibel sagt voraus, dass am Ende dieser Zeit der Vatikan und die USA sich zusammentun werden, um noch einmal wie in mittelalterlichen Zeiten scheinbar religiöse, scheinbar christliche Prinzipien zum Wohle der Gesellschaft mit Zwang durchzusetzen. Und viele Menschen werden denken, naja, was ist denn dagegen einzuwenden, wenn alle mit Druck einfach ein bisschen besser gemacht werden? Gott hat etwas dagegen. Denn Gott will keine Heuchler, Gott will echte, überzeugte Gläubige. Und dann wird es darauf ankommen, dass Menschen zur Wahrheit stehen, wie die Nadel zum Pol. Menschen, die Jesus persönlich kennen, die in ihrem Herzen, in ihrem Denken wissen, dass Gott die Liebe ist, er es immer ist, die mit ihm zusammenarbeiten und die besonders sind, die heilig sind, die seinen Charakter widerspiegeln, die gelernt haben, sich nicht von menschlicher Meinung beeinflussen zu lassen, sondern die in ihrem Herzen frei geworden sind, deswegen gern anderen auch die Freiheit zugestehen und ein Licht sein werden in dieser Welt, so wie es die Waldenser und die Albigenser und all die Reformatoren im Mittelalter gewesen sind. Ich frage mich, wie viele von uns werden diese Freiheit im Herzen haben, Gott ganz nachzufolgen, egal was passiert. Wer von uns möchte heute sagen, ich möchte Jesus nachfolgen und mich von Irrlehren ablehnen? Amen.